läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Wie eng die militärische Kooperation zwischen Deutschland und Israel ist, das lässt sich manchmal sogar am Himmel erkennen. Zum 75. Jubiläum der Staatsgründung Israels vor 2 Jahren etwa nahmen erstmals deutsche Kampfjets an den Feierlichkeiten teil. Ein Eurofighter der Luftwaffe bekam dafür sogar extra neues Gewand. Deutschland ist zudem einer der wichtigsten Rüstungslieferanten für Israel. Dass Bundeskanzler Friedrich Merz nun bis auf Weiteres bestimmte Rüstungsgüter, die Israel für den Gazakrieg nutzen könnte, nicht mehr liefern will, ist also schon eine Zäsur. Und der Ärger in den eigenen Reihen darüber folgte prompt. Aber geht es dabei nur um die Sorge um die Solidarität mit Israel? Oder nicht vielmehr darum, wie wenig Merz das zuvor mit seinen Leuten bei CDU und Schwesterpartei CSU besprochen hatte? Also um Führung in der Union. Tina Handl.
Absprechen, einbinden, mitnehmen. Hat Merz das zu wenig getan? Der Ruf, sich nicht genug rückzuversichern, der eilt ihm schon länger voraus. Ums Verhältnis zu Israel geht es jetzt. Die israelische Fahne weht vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Aber auch der Fraktionschef der Union hat heute das Gefühl, er muss per Instagram-Video etwas klarstellen.
Wir tun alles dafür, dass das deutsch-israelische Verhältnis intakt bleibt. Deutschland so bald wie möglich die Lieferungen wieder aufnehmen kann und ein neuer Impuls für eine friedliche Entwicklung im Nahen Osten gesetzt wird.
Er nennt die Entscheidung nicht gut oder richtig, aber vertretbar. Bald wieder liefern, was Spahn da sagt, kommt im Brief, den Merz zur Erklärung seiner Wende verschicken ließ, nicht vor. Da steht, man wolle gesellschaftliche Konflikte in Deutschland vermeiden. Das sorgt besonders für Unmut in der Union, klingt nach Einknicken wegen lautstarker Demos.
Wir werden uns auch niemals damit abfinden, dass sich der antisemitische Mob auf unseren Straßen breit macht. Dass er hier vor dem Reichstagsgebäude seine Hassparolen verbreitet.
Kurz nachdem Spahn sein Video genau hier gedreht hat, am Nachmittag wieder eine Pro-Palästina-Demo im Regierungsviertel mit harten Parolen. Israel sei ein Terrorstaat. Deutschland faschistisch. Blut an euren Händen, das soll wohl auch an Politiker gehen, die nach wie vor Waffenlieferungen befürworten. Dazu zählt auch Hessens Regierungschef Boris Rhein, CDU, der auf X schreibt, man könne die Hamas nur im Kampf, nicht am Konferenztisch besiegen, müsse Israel deshalb weiter ausrüsten. Andere unterstützen klar Merz' Entscheidung, kritisieren aber Versäumnisse.
Die Frage der Kommunikation. Und da, glaube ich, wird man insgesamt in der Fraktion nacharbeiten, dass das nicht mehr passiert, dass dann Einzelne bekunden, sie hätten davon gar nichts gewusst, von denen man glaubt, dass sie es vielleicht hätten wissen müssen.
Ob und wann es die CSU wusste, unklar. Sie fühlt sich übergangen, streut das gerne, spricht von Fehlentscheidung. CSU-Chef Söder sagt dazu öffentlich nichts seit Tagen, stattdessen Hundebilder und mehr. Andere mahnen, was, wenn Israel nun von Deutschland abrückt? Man müsse einkalkulieren.
Dass Deutschland sehr stark auch von Waffenimporten aus Israel abhängig ist. Wenn ich an den Cyberbereich denke, an die Drohnenabwehr, aber auch an die geheimdienstliche Zusammenarbeit zwischen unseren Nachrichtendiensten.
Palästina, Israel, Deutschland. Emotional aufgeheizt, nicht nur auf der Straße. Und der Kanzler einmal mehr vor der Frage, wie bringt er die eigenen Reihen hinter sich?
Und dazu begrüße ich jetzt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung im bayerischen Tutzing. Guten Abend, Frau Münch.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Gestern wollte der Bundeskanzler hier in den Tagesthemen einen Schlussstrich ziehen unter die Diskussion. Warum klappt das offensichtlich nicht?
Also zum einen ist Sommerloch, das spielt sicherlich eine gewisse Rolle, aber zum anderen, und das ist wichtiger, geht es natürlich um eine ganz wichtige Frage. Es geht um eine zentrale außenpolitische Frage. Es geht um das Verhältnis zum Staat Israel, zur israelischen Regierung. Es geht um die öffentliche Stimmungslage in Deutschland. Und es geht natürlich auch darum, dass das ja jetzt nicht der erste Konflikt in fast 100 Tagen Regierungszeit von Friedrich Merz ist, sondern dass das ein Konflikt nach vielen anderen oder doch einer nennenswerten Anzahl von Konflikten ist. Also insofern, da kommt einiges zusammen.
Und wo würden Sie diesen Konflikt einordnen? Ich meine, besonders in der CSU scheint da der Ärger groß zu sein. Droht dann so eine ähnliche Entfremdung der Union wie einst mal unter Angela Merkel?
Also ich würde sagen, da ist noch ein ziemliches Stück hin. Es ist insgesamt ein deutlich besseres Verhältnis zwischen der CDU und der CSU. Man ist sich in inhaltlichen Fragen viel enger beieinander. Also insofern würde ich da sagen, wir haben nicht das Jahr 2018. Aber und gleichzeitig muss man natürlich auch eins sagen, diese, ja, so eine gegenseitige Kritik, ein gewisses Maßregeln von Bayern aus, von München aus, das gehört zu der Beziehung zwischen den beiden Schwesterparteien immer dazu, selbst und gerade auch dann, wenn beide in der Regierung sind, weil die CSU für sich eben auch in Anspruch nimmt, kein Anhängsel zu sein, sondern ein eigenständiger Faktor zu sein, eigenständig ja durchaus auch als Freistaat Bayern so eine gewisse außenpolitische Vergangenheit zu haben. Man hat heute zum Beispiel an Franz Josef Strauß und dessen Israel-Politik erinnert. Darauf ist man stolz und da möchte man sich nicht einfach nur unterordnen.
Und doch ist die Regierung jetzt gerade mal 100 Tage im Amt und es ruckelt hier und dort doch schon merklich. Worum geht es hier aber eigentlich? Die Sorge um die Solidarität mit Israel oder doch eher um Kanzler Merz' Führungsstil und Kommunikation in dieser Frage oder auch in den anderen?
Also ich würde sagen, es geht letztendlich vor allem um die Art und Weise, wie der Bundeskanzler manche Sachen entscheidet, dass er offensichtlich unter Entscheiden zunächst mal versteht, dass er ja eine klare Ansage macht aus seiner Sicht, dass er aber im Vorhinein zu wenig berücksichtigt, dass er diese klaren Ansagen absprechen muss, natürlich mit dem Koalitionspartner, natürlich mit der Schwesterpartei und gelegentlich, auch das haben wir ja in diesen 100 Tagen schon gesehen, muss er natürlich auch mit der Opposition sprechen. Das Regieren in der Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dieser Bundesregierung ja ganz dramatisch verändert, dadurch, dass man auch keine Zweidrittelmehrheit mehr hat. Also insofern ist viel mehr Absprache erforderlich, aber nicht im Sinne von den anderen kurz mal über etwas informieren, sondern tatsächlich Argumente austauschen, das Zuhören, das womöglich auch vielleicht mal auf den anderen zugehen und daran scheint es zu fehlen. Also dieses Entscheiden allein genügt nicht. Ich brauche ja zu einer Entscheidung, zu einer politischen, auch immer diejenigen, die diese Entscheidung politisch und parlamentarisch mittragen.
Aber dass Friedrich Merz das jetzt zum wiederholten Mal, wenn man so will, dann eben so doch anders handhabt, als man sie, wie Sie sagen, haben sollte oder tun sollte in den heutigen Zeiten. Wie sehr beschädigt ihn das auch bislang schon?
Also ich würde es jetzt nicht als Beschädigung bezeichnen. Es ist eine gewisse Stileigenschaft von ihm, die er auch pflegt, weil er meines Erachtens nach wie vor dem Missverständnis aufsitzt, dass diese schnelle Entscheiden ohne Rücksprache, dass das ihn als Entscheidung stark dastehen lässt. Das sollte mal sein eigenes politisches Umfeld ihn darauf auch hinweisen. Aber beschädigt wäre er nur, wenn er dann tatsächlich nicht lernfähig wäre. Aber das wird er sein müssen, weil ansonsten hat er im Herbst ziemlich viele Probleme, weil es geht bekanntlich um ganz große, ja auch innenpolitische Auseinandersetzungen, die zu klären sind, die einerseits mit der CSU abzuklären sind, vor allem aber dann eben mit dem Koalitionspartner SPD. Und da werden viele Gespräche notwendig sein, da wird es erforderlich sein, Pakete zu schnüren. Da hilft das reine Ansagen und sagen, ich habe so entschieden, das wird nicht funktionieren mit der im Grunde ja auch schwachen parlamentarischen Mehrheit, die sowohl die Kanzlerpartei hat, als auch die gesamte Regierungsfraktion.
Frau Münch, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Gern geschehen.
Und zur Kommunikation rund um die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz hat Barbara Kostolnik vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Kanzler sein dagegen sehr. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass im Kanzleramt seit dem 7. Mai ein Kanzlerlehrling sitzt, Friedrich Merz hat ihn erbracht. Es ist selbstverständlich keine einfache Entscheidung, deutsche Waffenexporte nach Israel teilweise zu stoppen, als direkte Folge der Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts, den Krieg in Gaza zu verschärfen. Es ist sogar eine mutige Entscheidung, weil hochgradig kontrovers, wie man an etlichen entsetzten Reaktionen aus der eigenen Partei CDU und dröhnenden Nichtreaktionen aus der Schwesterpartei CSU sehen kann. Aber die Art und Weise, wie dieser Bundeskanzler kommuniziert und seine Union düpiert, ist schon einzigartig schlecht. Zu glauben, eine solche Entscheidung könne er treffen, ohne die eigenen Leute vorab zu informieren und in einer simplen, lapidaren Pressemitteilung abhandeln, aberwitzig. Kein Wunder, dass viele Abgeordnete der CDU und der CSU auf die höchsten verfügbaren Bäume geklettert sind. Friedrich Merz hat es tatsächlich geschafft, aus der CDU, der christlich disziplinierten Union von Angela Merkel, eine Union der Aufmüpfigen zu formen. In etwas mehr als 3 Monaten. Wow. Für seine Koalition sind das beunruhigende Aussichten. Dass sich der Bundeskanzler nun genötigt sah, seinen Urlaub zu unterbrechen, um ausgerechnet von München aus hier in den Tagesthemen seine Politik zu erklären, spricht Bände. Merz muss lernen, dass Regieren nicht heißt, aus dem Bauch heraus zu handeln. Er wird also weiterhin Lehrgeld zahlen, leider im Amt.
Die Meinung von Barbara Kostolnik. Die Entscheidung von Friedrich Merz für einen teilweisen Waffenlieferstopp wird in Deutschland zwar sehr diskutiert, aber mit seiner Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung ist der Bundeskanzler nicht allein. In einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats haben mehrere europäische Staaten das Vorhaben von Premierminister Netanyahu, den Militäreinsatz in Gaza noch weiter auszuweiten, kritisiert. Und auch in Israel selbst bröckelt der Zuspruch für Netanyahus Politik. Und manche weigern sich sogar zu kämpfen. Könnte das am Ende sogar dazu führen, dass dann Truppen fehlen, um die neuen Gaza-Pläne auch umzusetzen? Nathalie Amiri.
Israels Premierminister gab gestern 2 Pressekonferenzen. Für die israelischen Medien und für die internationalen.
Good afternoon.
Netanyahu gibt sich überzeugt von seinen Plänen für Gaza. Wir haben vor, die Hamas zu entwaffnen, alle Geiseln zu befreien, die Entmilitarisierung des Gazastreifens, eine übergeordnete Sicherheitskontrolle durch Israel und eine nicht-israelische friedliche Zivilverwaltung. Er verkauft es als einen leicht umsetzbaren Plan. Wenige Stunden später die Pressekonferenz mit israelischen Journalisten, die das jedoch kritisch hinterfragen. Ein Journalist fragt nach den 430.000 Reservisten, die laut der Regierung für die Ausweitung des Krieges eingezogen werden sollen, während er als Premierminister die Ultraorthodoxen schützt. Netanyahu reagiert emotional und antwortet darauf nicht. Die ganze Pressekonferenz über verteidigt er seine Pläne, wird sauer, ist aufgebracht und wütend. Es wurde schon 1000 Mal gesagt und ich sage es jetzt noch einmal. Wir sind ein Staat mit einer Armee und nicht eine Armee mit einem Staat, antwortet er auf die Frage, warum er sich gegen den Rat der Armee stellte. Auch in der Bevölkerung wird der Unmut immer größer. Am Wochenende kamen erneut Zehntausende in Tel Aviv auf die Straße. Knapp 75% der israelischen Gesellschaft verlangt nach 22 Monaten ein Ende des Krieges. Auch Ido, er hat den Militärdienst verweigert, kurz nach Beginn des Krieges. Ich kann nicht Teil eines Systems sein, das Palästinenser unterdrückt, eines Systems, das ihr Leben in Gefahr bringt. Ich sehe meine Zukunft und Sicherheit als ein Israeli, als ein Jude, nur dann gesichert, wenn es Sicherheit für Palästinenser gibt. Die gibt es in Gaza nicht. Noch weniger jetzt, wo das israelische Militär vorhat, Gaza-Stadt zu besetzen. Dort leben um die 1 Million Menschen. Viele haben die Hoffnung verloren. Sie sagen, sie werden ganz Gaza besetzen? Gut, aber im Vergleich zu dem, was bereits geschehen ist, ist sowieso nicht mehr viel Leben übrig. Auch heute gehen die Angriffe des israelischen Militärs weiter. Große Trauer gibt es in Gaza wegen des Al Jazeera-Journalisten Anas al-Sharif, der zusammen mit seinem 5-köpfigen Team vom israelischen Militär gestern Nacht getötet wurde. Israel behauptet, er war ein Terrorist der Hamas. Auf dem X-Account eines Sprechers des israelischen Militärs ist er mit dem Drahtzieher des 7. Oktober, Hamas-Terrorist Yahya Sinwar, zu sehen. Journalistenverbände verurteilen die Tötung. Insbesondere gegen Anas al-Sharif wurde in letzter Zeit eine regelrechte Kampagne geführt. Diese Tötung ist nicht nur ein Kriegsverbrechen, sie markiert auch einen weiteren Höhepunkt in der systematischen Einschüchterung und Gewalt gegen palästinensische Medienschaffende. In keinem bewaffneten Konflikt der Neuzeit war die Zahl der getöteten Medienschaffenden je so hoch wie in Gaza. Wann Israel mit der neuen Offensive beginnen wird, das weiß hier keiner. Einige wenige hoffen immer noch auf eine diplomatische Lösung.
Das letzte Mal, dass diese beiden für einen Zweiergipfel zusammenkamen, war noch auf europäischem Boden. 2018 trafen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Helsinki. Doch die nächste Gelegenheit zum Handschlagabtausch, geplant am Freitag, findet nicht nur weit weg von Europa statt. Die Europäer werden wohl auch ganz außen vor sein, wenn Trump und Putin auf US-amerikanischem Boden in Alaska aufeinandertreffen. Von der Ukraine ganz zu schweigen. Die Sorge der europäischen Regierungschefs ist groß, dass zum russischen Krieg gegen die Ukraine Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden könnten. Und so suchen sie nach einer Strategie. Tina Hassel.
Wow.
Wow, ist das voll hier. Wir brauchen bald einen Ballsaal, sagt Präsident Trump heute genüsslich. Dabei warten die Journalisten gespannt auf Neuigkeiten zum Gipfel mit Putin Ende der Woche. Das Treffen bezeichnet Trump allerdings nur noch als reines Sondierungsgespräch, bei dem er keinen Deal schließen will. Wenn ich Putin spreche, kann ich nach 2 Minuten erkennen, ob ein Deal gelingt oder nicht. Wir versuchen, die Frontlinien zu ändern. Russland hat große, wichtige Teile der Ukraine besetzt. Wir versuchen, einen Teil davon für die Ukraine zurückzuholen. Am Nachmittag hat die EU-Außenbeauftragte Kallas zu einer Krisenkonferenz per Video geladen. Sie fordert keine Vereinbarung über die Köpfe der Ukraine und der Europäer hinweg und robuste Sicherheitsgarantien. Putin dürfe die Grenzen nicht mit Gewalt verschieben.
Wenn Putin diese Grenzen verschiebt und damit Erfolg hat, ist das ein Zeichen an alle Schurken dieser Erde, dass man nur lang genug Krieg führen muss, dann hat man Erfolg. Und für Europa wäre das eine lebensgefährliche Lage. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle beinhart an der Seite der Ukraine stehen. Alles andere würde unseren Kontinent massiv gefährden.
Unterdessen geht Russland weiter brutal gegen Zivilisten in der Ukraine vor. Gestern Abend treffen Gleitbomben den zentralen Busbahnhof in Saporija mit zahlreichen Verletzten. Auch die Universitätsklinik wird schwer beschädigt und kann keine Patienten mehr behandeln. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Russen ein Signal gegeben haben, sich auf die Situation nach dem Krieg vorzubereiten. Im Gegenteil. Sie bewegen ihre Truppen so, dass neue Offensiven gestartet werden können. Dennoch bereitet NATO-Generalsekretär Rutte die Ukraine darauf vor, bei echten Friedensgesprächen auch über Gebietsabtretungen verhandeln zu müssen. Es ist aber entscheidend, dass Russland die besetzten ukrainischen Gebiete nur faktisch behalten kann. Rechtlich werden wir das nie akzeptieren. Für Mittwoch hat der Kanzler nun zu einem virtuellen Treffen geladen. Dann sollen die Europäer und Selenskyj gemeinsam mit dem US-Präsidenten den Gipfel vorbereiten. Ein Erfolg für die vielen europäischen Gespräche auf allen Ebenen.
Nachgefragt bei Claudia Buckenmeier in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Claudia, Kanzler Merz hat gestern mit dem US-Präsidenten gesprochen, ist im engen Austausch mit den europäischen Amtskollegen und wie gerade gehört, am Mittwoch wollen sie dann gemeinsam nochmal per Video konferieren. Was erhofft Merz sich davon?
Naja, ihm war es vor allem wichtig, dass es nicht nur eine gemeinsame Linie unter den Europäern mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gibt, sondern eben vor allem mit dem US-Präsidenten. Und dafür hat er so ein Stück weit auch seine besondere Beziehung zu Donald Trump in die Waagschale geworfen und hatte die Hoffnung, dass er einen Zugang zu Trump hat, den andere so vielleicht nicht haben. Ihm war es enorm wichtig, sich im Vorfeld des Treffens mit Putin, mit Trump und dessen Vize abzustimmen, ihm zu zeigen, wir Europäer sind einig und wir sind nicht bereit für einen Frieden um jeden Preis. Es könne keinen Deal um jeden Preis gehen. Das Ganze war eine Initiative von Friedrich Merz und er wollte damit auch zeigen, dass Deutschland eine Führungsrolle in Europa übernehmen möchte. Und als dann Donald Trump heute gesagt hat, er werde mit Selenskyj und den Europäern sprechen, nach seinem Treffen mit Putin, hat das wohl für ein bisschen Erleichterung auch im Kanzleramt gesorgt. Und es war auch so ein bisschen ein Erfolg, ein erster kleiner vielleicht von dieser Strategie, Trump einzubinden. Aber man muss da immer vorsichtig sein.
Claudia, vielen Dank nach Berlin und damit gleich weiter nach Brüssel zu unserer ARD-Studioleiterin dort, Tina Hassel. Tina, heute haben sich ja auch bereits die EU-Außenminister in einer Videokonferenz beraten. Welche Strategie haben die entworfen mit Blick auf das Treffen am Freitag?
Naja, Ingo, die Europäer sind ja nicht direkt auf dem Spielfeld, sondern müssen von der Seitenlinie aus den Verlauf mitbestimmen. Und sie wissen, das geht nur, wenn sie geeint auftreten und eng abgestimmt mit der Ukraine. Ganz wichtig ist ihnen, und das haben die Außenminister heute noch einmal betont, dass zunächst eine Waffenruhe vereinbart und streng überwacht werden müsse, bevor man überhaupt über alles Weitere verhandeln kann. Putin selbst will ja schon Gebietsabtretungen als Bedingung für einen Waffenstillstand. Und außerdem drängen die Europäer auf belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Putin dürfe nicht darüber entscheiden, ob der Westen Waffen liefere oder nicht. Die Frage, ob Grenzen wieder mit Gewalt verändert werden können, ist von zentraler Bedeutung für die Europäer selbst. Das haben wir immer wieder gehört. Putin dürfe damit nicht durchkommen. Irritiert haben sich die Europäer übrigens festgestellt, wie ungewöhnlich intensiv Vizepräsident Vance in die Verhandlungen sich einbringt. Und deshalb ist es klug, auch ihn in die Abstimmung mit einzubeziehen, denn auch er ist ja am Mittwoch mit dabei.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel. Nach Deutschland. Seit Monaten verharrt die Zahl der Arbeitslosen hierzulande bei knapp unter 3 Millionen. Ein Grund, warum diese Zahl nicht sinken will, ist, dass viele dieser Menschen zwar arbeiten könnten und auch wollen, aber der Weg zu einem Job ist eben kein leichter. Besonders Alleinerziehende stehen oft vor großen Hürden. Wenig Zeit, mangelnde Kinderbetreuung und manchmal auch eine fehlende Ausbildung. In Magdeburg soll ein Projekt nun jungen Alleinerziehenden helfen, diese Hürden besser zu überwinden. Patricia Klime und Beatrix Heikeroth haben eine junge Mutter auf ihrem Weg begleitet, der sie raus aus dem Bürgergeld bringen soll und hinein in die Arbeitswelt.
Lea Alter macht ihren Sohn für die Kita fertig. Sie ist alleinerziehend. Ihre Ausbildung zur Altenpflegerin hat die 25-Jährige aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Lea Alter lebt vom Bürgergeld. Dazu erhält sie noch Kindergeld und Unterhaltsvorschuss. Zusammen macht das etwa 1.400 Euro monatlich.
Man hat halt nicht wirklich viel Geld zur Verfügung. Ich möchte arbeiten. Ich liebe es zu arbeiten. Aber als Alleinerziehende ist es nicht so einfach, angenommen zu werden.
Seit letztem Jahr nimmt sie am Projekt Mika teil. Der Name steht für mit Kind in Arbeit, Ausbildung oder Abschluss. Lea Alter kann hier verschiedene Berufe austesten. Gerade arbeitet sie bei einer Tafel in Magdeburg. Es geht für die alleinerziehenden jungen Frauen um Tagesstruktur, Teamarbeit und um wieder Tritt zu fassen.
Die Idee war eben, Frauen die gleichen beruflichen Perspektiven zu verschaffen wie Nicht-Alleinerziehenden. Fehlende Schulabschlüsse sind Hürden. Fehlende Ausbildung sind oder Qualifikationen sind Hürden. Und das fehlende Zutrauen, also sich zuzutrauen. Ich bin ja schon Mutter, ich habe ja schon ganz, ganz viel geleistet. Und jetzt noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen, das trauen sich viele nicht zu. Ja, und da unterstützen wir eben.
Das Projekt ist bundesweit einmalig. In Magdeburg nehmen daran 24 alleinerziehende Frauen teil. Eine Station ist das Pflegeheim. Hier probieren sie verschiedene Berufe aus, zum Beispiel Köchin, Ergotherapeutin, Pflegerin oder Gärtnerin.
Es sind 7 Bereiche, dass sie einen Monat lang einen Bereich durchlaufen. Sie müssen auch jeden Bereich durchlaufen und erkennen dann somit, ob das für sie ist, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht, wo sie sagen können, ja, da wäre mein Beruf möglich. Und später können sie dann ein Praktikum hier machen oder eine Ausbildung und manchmal auch gleich in Arbeit integriert werden.
Seit einem Jahr ist Lea Alter dabei. Sie weiß aber immer noch nicht, wohin beruflich. Trotzdem ist sie zuversichtlich.
Es sind noch ein paar Probleme, die vorher erledigt werden müssen, damit ich einen freien Kopf auch habe. Aber arbeiten gehen, wieder Autofahren. Ich habe ja einen Führerschein, also wieder Autofahren. Ja. Und mein Kind auch was leisten können, in Urlaub fahren. Das wäre natürlich schön.
Die Teilnahme ist für alle freiwillig, vermittelt durch das Jobcenter Magdeburg. Eingefordert wird, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.
Wir üben mit denen das ganz intensiv. Die Teilnehmenden werden in Dienstplänen eingeteilt, sodass sie jeden Tag wissen, wann sie dran sind. Und wenn sie nicht dran sind oder wenn sie verhindert sind, dann sind sie verpflichtet, dafür ihre eigene Vertretung zu sorgen. So fängt Verantwortung übernehmen dann eben einfach an.
Bislang konnten 26 Alleinerziehende durch das Projekt vermittelt werden. Sie sind raus aus dem Bürgergeld. Das ist auch das Ziel von Lea Alter.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Julia, mit dir.
US-Präsident Trump hat angekündigt, massiv gegen Obdachlose in der Hauptstadt Washington vorgehen zu wollen. Außerdem müsse die, wie er sagt, wachsende Kriminalität bekämpft werden. Auf einer Pressekonferenz erklärte Trump, er werde hierfür die Nationalgarde aktivieren.
In den Augen Donald Trumps herrscht Chaos in Washington. Trotz diverser Polizeieinheiten sei die Hauptstadt außer Kontrolle geraten. Kriminalität, Vandalismus, Obdachlosigkeit. Das wolle er nun ändern, indem er die lokale Polizei unter Bundesaufsicht stellt und die Nationalgarde hinzuzieht. Heute kündige ich eine historische Aktion an, um unsere Hauptstadt vor Kriminalität, Blutvergießen, Chaos, Elend und noch Schlimmerem zu retten. Heute ist der Tag der Befreiung in Washington, D.C. und wir werden unsere Hauptstadt zurückerobern. Zwar hat Washington eine Bürgermeisterin, doch durch den Sonderstatus als Bundeshauptstadt haben Kongress und Präsident besondere Befugnisse. Demokraten kritisieren die Entscheidung des Präsidenten. Was der Präsident heute Morgen veranstaltet hat, war politisches Theater. Seine Idee, die Polizei von D.C. dem Bund zu unterstellen, ignoriert die Realität. Denn die macht große Fortschritte und hat die Kriminalität bereits stark reduziert. Das ist wieder typisch Trump. Er stiftet damit nur Chaos und Unsicherheit, um von anderen Problemen abzulenken. Zuletzt waren die Kriminalitätsraten deutlich gesunken. Laut Weißem Haus ist die Mordrate jedoch die vierthöchste in ganz Amerika.
Immer mehr Mädchen und junge Frauen zwischen 10 und 17 Jahren müssen wegen Essstörungen ins Krankenhaus. Laut Statistischem Bundesamt verdoppelte sich binnen 20 Jahren die Zahl auf 6.000 im Jahr 2023. Für den Anstieg machen Experten auch die verstärkte Nutzung von Social Media in der Corona-Pandemie verantwortlich. In Japan haben heftige Unwetter gewütet. Der Katastrophenschutz rief mehrere Millionen Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Situation sei lebensbedrohlich. Nach ungewöhnlich starken Regenfällen in den vergangenen Tagen sind vor allem Orte der südlichen Hauptinsel Kyushu überschwemmt. Die Wassermassen haben Erdrutsche ausgelöst. Mehrere Menschen gelten als vermisst. Teilweise war auch der Zugverkehr stark eingeschränkt.
Wenn der Sommer diese Woche seinem Namen wieder etwas mehr Ehre macht, dann gibt es für viele kaum einen besseren Ort als das örtliche Freibad. Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Abkühlung, Sonnencreme, Chlor und Pommesduft sowie jeder Menge Kinder. Doch seit Jahren müssen immer mehr Freibäder wegen zu hoher Kosten schließen. Ein solches Schicksal hätte vor rund 10 Jahren fast auch ein Schwimmbad in Nordrhein-Westfalen ereilt. Doch tapfere Bürgerinnen und Bürger wollten einfach nicht, dass es untergeht. Und halten den Betrieb nun ehrenamtlich über Wasser. Caroline Hoffmann hat sie begleitet und war mittendrin in Wermelskirchen, wo im Ortsteil Dabringhausen das Freibad auf einer saisonalen Erfolgswelle schwimmt.
Das ist mein Moment. Hier hinkommen, im eigenen Takt schwimmen und das macht einen glücklich hier unten.
Jeden Morgen zieht Katja Salz-Banier hier ihre Bahn. Ganz allein in ihrem Freibad. Denn mit 6 anderen Ehrenamtlichen betreibt sie das Bad einfach selbst. Und das ganz ohne Gehalt.
Total verrückt. Also da steckt ganz, ganz viel Idealismus, ganz, ganz viel Herzblut dahinter und auch tatsächlich eine Menge Arbeit. Und dass wir jetzt hier in der 13. Saison stehen, hätten wir damals nie und nimmer gedacht. Wir haben gedacht, wir versuchen es mal 2, vielleicht 3 Jahre.
Denn mit dem Freibad in Dabringhausen ist Katja Salz-Banier aufgewachsen. Und sie wollte es erhalten. Auch für die Kinder im Ort, damit sie weiter schwimmen üben und Spaß haben können.
Ich bin oft hier, wenn ich nicht gerade in den Sommerferien im Urlaub bin, bin ich sehr gerne hier.
Man kann hier sehr schön schwimmen, aber auch springen oder auf den Spielplatz gehen oder sich einfach auf die Wiese legen.
Die Ehrenamtlichen müssen weiter ran. Der Clown am Planschbecken ist nicht richtig fest. Ralf Magney kümmert sich mehr ums Schwimmbad, als er je gedacht hätte. Er und das Freibad-Team hatten im letzten Jahr einen Großeinsatz.
Voriges Jahr haben wir von Oktober bis Mai über 2000 Stunden hier gemacht. Da haben wir ja die komplette Technik umgebaut. Ja, und es sind im Jahr so zwischen 1000 und 2000 Stunden Ehrenamt hier.
Und dann, wenn ihr hier die Filterspülung macht, müsst ihr zuerst das Rheinwasserbecken abdecken.
Die Wasserfilter, sie sind entscheidend für den Betrieb des Freibads und stammten bis letztes Jahr noch aus den 70er Jahren. Eine Herausforderung.
4 Wochen bevor wir öffnen wollten, wurde die Technik an den Start gebracht und keiner wusste, läuft alles so, wie es soll. Das war tatsächlich immer so ein bisschen ein Glücksspiel auch.
Wie haben Sie das dann gelöst?
Wir hatten das große Glück, dass wir im Januar 2024 eine Spende von der Filtertechnik bekommen haben. Das nächstgelegene Freibad hier ist wegen der großen Sanierung geschlossen worden und wir konnten große Teile der Filtertechnik übernehmen.
Sonst hätten Sie das nicht bezahlen können. Das Freibad heizt sein Wasser mit einer Holzschnitzelanlage und erzeugt Strom mit Hilfe der Solarpaneele.
Hallo und einen wunderschönen
Abend. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid.
Viertel nach sechs. Im Wasser wird getanzt. Und mehr als 40 Leute sind mit dabei, egal welchen Alters. Bezahlen müssen sie für den Kurs nichts, nur den Abendtarif fürs Schwimmbad.
Ich turnte neben meiner Klassenlehrerin von meiner Tochter, daneben noch zwei. Die Klasse 3a war quasi geschlossen im Bad. Es war wunderbar.
Wir haben ja sonst eigentlich in der Region kaum noch was. Und die haben halt 6 Wochen auf in den Sommerferien und da muss man das nutzen.
Auch Katja Salz-Banier ist mit ins Becken gestiegen. Gemeinsam mit ihr hatte Trainerin Caroline Preyer die Idee.
Ist natürlich auch auf der Agenda ganz oben, dass wir dadurch viele Besucher noch in den Abendstunden hierher bekommen, die das Bad nutzen, die dann aber vielleicht auch dadurch das Bad kennenlernen und vielleicht auch mal eine ganze Tageskarte dann hier kaufen.
7 Euro kostet die für Erwachsene. Und der Verein hat zahlende Mieter, wie diese. In den Abendstunden und nach den Sommerferien übernehmen die Wakeboarder in Dabringhausen. Sie haben sogar eine eigene Zuganlage ins Bad gebaut. Und auch die Stadt Wermelskirchen unterstützt das Freibad mit rund 75.000 Euro, also etwa ein Drittel der Kosten für den Betrieb im Sommer. Für Grundschullehrerin Katja Salz-Banier endet der Tag. Nur die Rettungsschwimmer und die Schwimmmeisterin muss der Verein bezahlen. Alle anderen helfen kostenlos.
Es ist in Dabringhausen schon immer so gewesen. Und ich glaube, das wird von Generation zu Generation weitergegeben, dass man sich umeinander kümmert, dass man noch füreinander einsteht und dass man dann auch das Freibad unterstützt mit Sachen, die man machen kann.
Katja Salz-Banier hofft, dass es ihr Freibad noch sehr lange geben wird.
Ja, zumindest in den kommenden Tagen wird das Schwimmbad da in Dabringhausen wohl gut besucht sein bei den erwarteten Temperaturen, oder Claudia?
Ja, Ingo, auch dort wird es raufgehen auf so 35, 36 Grad. Dementsprechend der Sprung ins kühle Nass wird eine ganz tolle Alternative sein zu der Hitze. Denn es wird nicht nur heißer, es wird auch zunehmend schwüler. Taupunkt ist so ein Indikator für Schwüle. Das heißt, wenn die Luft sehr trocken ist, lässt sich auch große Hitze gut aushalten. Bei einem Taupunkt von so 10 oder 9 wie heute in Dortmund lässt die Hitze oder kann man die Hitze gut ertragen. Bei einem Taupunkt von 16 Grad spricht man schon von schwül. Und Taupunkt ist einfach die Temperatur, auf die man die Luft abkühlen müsste, damit das darin enthaltene Wasser oder die darin enthaltene Feuchtigkeit kondensieren würde. Also 16, 17 Grad Taupunkt heißt schwül. Und Sie sehen hier am Beispiel Dortmund, und das gilt für viele Regionen in Deutschland, zunehmend schwüler. Mittwoch, Donnerstag wird das dann so eine eher feuchte Hitze sein. Dementsprechend sollte man sich wirklich einen kühlen Platz suchen, viel trinken und Aktivitäten, wenn sie nicht gerade im Schwimmbad und im Becken stattfinden, in die frühen Stunden des Tages oder spät in den Abend legen. Es geht also weiter bei uns mit viel Sonnenschein, mit wenigen Wolkenfeldern. Die ziehen am ehesten über den Norden, also Richtung Nordsee. Morgen dann im Laufe des Tages werden sie sich Richtung Ostsee verlagern. Rund um die Nordsee kann aus den Wolken auch mal der ein oder andere Tropfen fallen. Das wird aber nicht allzu viel sein. Sonst Sonne von früh bis spät. Und die Temperaturen gehen in der Nacht zurück. Da wird es nämlich jetzt auch langsam wärmer oder es kühlt sich nicht mehr so stark ab. Auf Werte von 18 bis 8 Grad. Ab 20 Grad in der Nacht spricht man ja von einer tropischen Nacht. Und dann wird es tagsüber schwieriger, die Wohnung erstens wieder kühler zu bekommen. Und zweitens startet man halt auch im frühen Morgen oder am frühen Morgen schon mit ziemlich hohen Temperaturen. Und die werden morgen Nachmittag bei 25 bis 36 Grad liegen. Die nächsten Nächte werden oft tropisch sein. Und tagsüber geht es dann am Mittwoch im Westen und Südwesten auf rund 38. Am Donnerstag ebenfalls. Da kommen dann im Laufe des Tages erste Schauer und Gewitter aus Westen. Die könnten eine kleine Abkühlung bringen.
Eine sommerliche Woche steht uns bevor. Danke, Claudia, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen zum Start in die neue Woche. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem ARD-Wissen.
Ja, darin geht es um die Frage, was es für die Menschheit bedeutet, wenn versucht wird, das Wetter und das Klima gezielt zu manipulieren.
Tagesthemen gibt es dann morgen Abend wieder für Sie. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.